Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und ich muss gestehen, ich bin eigentlich ja gar nicht ausgebildet für sowas. Ich habe ja überhaupt nie so ein Podcast-Diplom oder irgendwie sowas. Keinen Bachelor in Mikrofonierung oder sowas. Braucht man ja aber eigentlich heutzutage. Nimmt einen ja sonst keiner ernst ohne entsprechende Ausbildung. Aber jetzt mal ernsthaft. Ohne Ausbildung und entsprechende Abschlüsse und Zeugnisse, ohne Titel, hat man es in ganz bestimmten Berufen echt schwerer. Fleischer, Metzger zum Beispiel oder als Maler überhaupt im Handwerk. Wenn man da nicht über den entsprechenden Titel verfügt, tja, dann bleibt das Auftragsbuch eher leer. Warum ist das so? Wieso gibt es diese Fixierung auf Zeugnisse und Zertifikate in Deutschland? Darüber wollen wir in diesem Podcast reden, unter anderem mit dem Soziologen Markus Gangl, mit dem Influencer-Coach Sascha Schulz und jetzt mit meinem Kollegen Timo Nikolas. Der hat in einer Kletterhalle mal geschaut, wer sich dort eigentlich die Routen ausdenkt und sie baut und welche Ausbildung diese Menschen eigentlich haben.
Okay, und jetzt habe ich hier am linken Fuß einen ganz, ganz winzigen Tritt.
Ich hänge an der Wand in der Berliner Boulderhalle, an einer Kletterroute, die extra für mich geschraubt wurde, für meine Bedürfnisse, also jemand mit mäßig Kraft und mäßig Erfahrung. Aber ich scheitere schon am ersten Schritt.
Hoppa, bin ich nach rechts gekippt? Oh nein, das will ich nicht.
Fabian Ludwig hat die Route konzipiert, an der ich da gerade scheitere. Er ist Boulderer und war einer der ersten professionellen Routenbauer in Deutschland. Das heißt, sein Job ist es, die Griffe so an die Wand zu schrauben, dass Menschen wie ich Spaß daran haben, da hochzuklettern. Es soll nicht zu leicht sein, aber natürlich auch nicht zu schwer.
Es ist im Endeffekt eine künstlerische Aufgabe. Es gibt verschiedenste Aspekte. Also zum einen soll das nachher schön ausschauen. Das Auge isst halt nicht nur mit, sondern das Auge bouldert auch mit. Eine Route, die von außen optisch was hermacht, die wird insgesamt auch als besser wahrgenommen. Und dann gibt es halt noch einen zweiten Punkt, der, sag ich mal, die Ästhetik definiert. Das ist, wie sich jemand in dieser Route bewegen kann. Also ist es besonders flüssig? Sieht das am Ende schön aus, wenn der Kletterer die Route klettert?
Ja, ich stolpere gefühlt eher so die Route entlang.
Nochmal mit Schwung nach rechts kippen. Nee.
Genau, also der Trick, der Trick ist es hier zum Beispiel.
Ein paar Minuten bevor ich das zweite Mal falle, da ist die Kletterwand noch komplett kahl. Die Boulderhalle, in der wir sind, die eröffnet nämlich erst in der Woche. Das heißt, der Routenbauer Fabian hat viel zu tun. Mit seinem Team schraubt er nämlich die Griffe für die komplette Halle und er ist enorm schnell. Als ich ihn frage, ob er mir eine passende Route bastelt oder wie die Profis sagen, einen passenden Boulder, da schaut er mich an, schaut die Wand an, sucht sich ein paar Griffe raus und los geht's.
Aber du, ich hätte es gedacht, dass es viel länger dauert. Du schraubst ja einfach drauf los.
Ja, ist ja auch korrekt. Ich glaube, Routenschrauben mache ich seit 15 Jahren. Das heißt, man kriegt dann so einen Flow rein.
Es ist tatsächlich so, dass er die Route nicht irgendwie vorher konzipiert, auf einem Papier oder da mit dem Zollstock rumhantiert, sondern er schraubt einfach drauf los, weil er sagt, er hat es im Gefühl, wie so eine richtige Route aussehen soll. Nachdem er die ersten Griffe angebracht hat, da probiert er dann sofort die Strecke aus. Das heißt, er klettert da hoch und bei ihm sieht das alles sehr elegant und sehr flink aus. Sein Fazit nach ein paar Minuten ist trotzdem
zu schwer.
Zu schwer?
Ja. Zu komplex.
Zu komplex für mich, nicht für ihn natürlich. Deshalb tauscht er nochmal einen Griff aus. Insgesamt braucht er trotzdem nur so 5 oder 10 Minuten, dann ist die Route fertig. Vermutlich werde ich länger brauchen, sie zu schaffen, als er gebraucht hat, sie zu schrauben. Denn auch mein dritter Versuch schlägt fehl, wieder falle ich runter. Aber hey, aller guten Dinge sind ja bekanntlich 4.
Ja, du hast ein bisschen Schwung genommen, also mal ruhig den Körper ein bisschen nach links nehmen, ein bisschen Schwung nehmen und dann im... Ja, das war's. Super. Sehr schön. 4 Versuche, das ist so... Ich würde sagen, so ein perfektes Maß. Es frustriert noch nicht.
Denn so eine Route, so ein Boulder, der soll ja nicht nur Spaß machen, sondern auch den inneren Ehrgeiz wecken.
Das ist zum Beispiel auch das Schöne am Bouldern. Es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer.
Ah, ich habe mein Gleichgewicht besiegt.
Ich glaube, der Boulder hat dein Gleichgewicht besiegt. 3-mal in Folge.
Spaß hat er gehabt, auf jeden Fall. Ab 21 Reporter Timo Nikolas war zu Besuch beim Kletterroutenbauer Fabian Ludwig, einem der Pioniere seines Fachs. Gleich werden wir noch ein bisschen genauer mit Timo über Fabians Job sprechen und wie der sich über die Jahre entwickelt hat.
Musik. Deutschlandfunk Nova.
Habt ihr vielleicht schon bemerkt, Boulderhallen sprießen aus dem Boden, fast wie Pilze im Herbst nach einem feuchten Sommer in Berlin zum Beispiel, macht kommende Woche schon wieder eine auf. Basement heißt die. Und für die Routen dort verantwortlich ist Fabian Ludwig. Den haben wir eben schon im Beitrag gehört. Mein Kollege Timo Nikolaus hat ihn besucht und hat versucht, eine seiner Routen zu klettern. Timo, Routenbauer für Boulderhallen, wusste gar nicht, also irgendjemand muss das machen, war mir klar, aber dass es tatsächlich ein richtiger Beruf ist, keine Ahnung. Wie wird man sowas denn?
Ja, ist tatsächlich jetzt kein Beruf mit IHK-Ausbildung oder so. Ist ein sehr junger Job, ein paar Jahre alt. Da läuft noch sehr vieles sehr informell ab. Der Deutsche Alpenverein tatsächlich, der bietet eine Ausbildung an. Die dauert aber jetzt nur so ein paar Tage. Ist vielleicht eher so ein Workshop als eine richtige jahrelange Ausbildung. Bei Fabian war es so, wie vermutlich bei den meisten, die das machen, dass er einfach Teil dieser Szene war, Teil der Boulder-Szene und lange Jahre geklettert hat und irgendwann dann einfach selber angefangen hat, so Routen zu schrauben.
Ich glaube, das ist eine Entwicklung. Man nerdet. Also wenn man regelmäßig in die Kletterhalle geht, kriegt man natürlich auch irgendwie den Kontakt zur Halle selbst. Und darüber haben schon die meisten Leute, glaube ich, ihre erste Routenbauerfahrung. Also dass er wirklich, man muss das ja auch richtig wollen. Man muss mit Herz beim Klettern, beim Bouldern dabei sein, um Routenbauer zu werden.
Als er angefangen hat mit dem Klettern und auch mit dem Routenbauen, da gab es den Beruf noch gar nicht. Also da war alles damals komplett unentgeltlich. Das haben dann die Kletterer in der Halle einfach selber gemacht so und halt mal mehr, mal weniger gut.
Und wann kam dann die Kohle dazu? Wann wurde ein richtiges Business draus?
Ja, tatsächlich war das Fabian. Also er sagt zumindest, er war der Erste, der in Deutschland eine Routenbauerfirma gegründet hat.
Den Beruf gab es nicht, den haben wir uns ausgedacht. Sind auf die Kletterhallen zugegangen, haben gesagt, hier, wir können das besser als Leute, die das nicht professionell machen. Und im Endeffekt ist das gut für euch. Das kommt den Kunden euch, bei euch zugute und ihr werdet am Ende mehr Kunden dadurch haben, mehr Eintritte bekommen. Und so haben wir versucht, die Leute zu überzeugen, unsere Dienstleistungen zu kaufen.
Das hat ehrlich gesagt aber schon gedauert, ja, bis sie überzeugt haben, denn sie mussten ja diese Hallen dazu bringen, dass sie jetzt für etwas Geld ausgeben, was davor kostenlos war. Am Ende war er, sagt er, relativ erfolgreich damit, auch wenn jetzt das große Geld mit der Firma nicht drin war. Heute lebt er auch nicht mehr nur vom Routenbauen, sondern er ist selbst Geschäftsführer von der Boulderhalle.
Was muss denn so jemand mitbringen, der so eine Route stecken und dann tatsächlich am Ende auch bauen will? Was muss sie oder er können?
Er muss wirklich ein sehr guter Kletterer sein, also er muss sich da auskennen in dem Metier. Du musst ja auch wissen, wirklich was du machst, die Schwierigkeitsgrade kennen. Du musst auch wissen, was sicher ist und was nicht.
Aber ansonsten das Allerwichtigste ist halt einfach, dass man ein kreativer Kopf ist. Dass man ein unglaublich breites Bewegungsspektrum hat, weil sonst wird das alles sehr ähnlich, also abwechslungsreich.
Ja, wenn Fabian über Boulderrouten spricht, dann klingt es fast schon so, als würde er Kunstwerke beschreiben, spricht auch viel von Ästhetik. In jedem Fall macht er sich sehr viele Gedanken dabei, wenn er so eine Route schraubt, hat er immer so eine Idee dahinter. Auch wenn er dann eigentlich ziemlich schnell ist und es braucht immer nur so wenige Minuten, bis er dann so eine Route fertig geschraubt hat.
Was ja jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist, weil so wahnsinnig hoch sind die Wände am Ende ja dann auch.
4,5 Meter hoch.
Du hast jetzt gesagt, dass Fabian mittlerweile selbst eine Boulderhalle betreibt und eben nicht nur vom Routenbauen alleine lebt, aber könnte man das denn theoretisch?
Er sagt ja. Also es gibt Etablierte in der Szene, die arbeiten frei für mehrere Hallen und die kriegen einen ordentlichen Tagessatz. Also er sagt so 350 Euro sind da möglich. Als Anfänger ist es weniger, da spricht er so von 150 Euro. Aber auch das ja, kann man auch durchaus als Anfänger von leben. In so Hallen gibt es ja sehr, sehr viele Routen, die da gesteckt sind und die werden regelmäßig neu gemacht und deswegen kommt da schon durchaus ein ganz gutes Arbeitspensum bei rum.
Wie oft werden die verändert so? Was ist deine Erfahrung?
Bei ihm in der Halle ist es so, dass er alle 4 Wochen eine Route neu steckt. Und jetzt müsste ich raten, aber da sind bestimmt 40, 30 Routen, 5, also sehr viel. Das ist eine sehr große Halle gewesen mit sehr vielen möglichen Routen. Also durchaus einiges, was da umgeschraubt wird.
Also die Masse macht's am Ende. Timo, genau. Nikolas hat sich für uns den neuen Beruf des Routenbauers angeschaut. Das hat nichts mit Google Maps und so zu tun, sondern mit Klettern, mit sportlicher Aktivität. Irgendjemand braucht's ja, der euch zeigt, wo ihr an der Wand hochklettern müsst. Vielen Dank, Timo.
Deutschlandfunk Nova.
mir war das so, es ist wichtig, das Studium abzuschließen, hat mir meine Mutter immer gesagt. Egal welches, Junge, weil mit Abschluss in der Tasche bist du definitiv besser dran als ohne. Also habe ich schön einen Abschluss gemacht, auch wenn ich 14 Semester gebraucht habe. Inzwischen kann ich mich Diplomjournalist nennen. Und meine Mutter ist ein bisschen beruhigter. Ein Freund und auch ehemaliger Kommilitone von mir, der war Redakteur bei einer großen Tageszeitung in Deutschland, ist inzwischen Redakteur bei einer Produktionsfirma. Der hat mit mir studiert, hat das Ding aber nicht abgeschlossen und trotzdem hat er irgendwie Karriere gemacht. Und an diesen beiden Beispielen kann man schon sehen, dass man den Wert einer Ausbildung oder zumindest des Abschlusses einer Ausbildung auch ganz gehörig in Frage stellen kann. Und das wollen wir jetzt mal tun mit Markus Gangl, Professor für Soziologie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Er ist spezialisiert auf die Analyse des Arbeitsmarktes und kann uns deswegen höchst wissenschaftlich sagen, was das eigentlich ist, so eine Ausbildung.
Da dürfen Sie sich jetzt lange mit vielen Wissenschaftlern streiten. Ich glaube, dass das Wichtigste ist tatsächlich, dass eine Ausbildung, wenn man es mal ökonomisch ausdrücken, Humankapital ist. Das heißt, eine Ausbildung ist Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten, die produktiv eingesetzt werden können. Also für die ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin Verwendung findet oder die sie selber als Freiberufler oder Selbstständige eben an den Mann oder die Frau bringen, weil sie ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung herstellen. Das ist der Kern.
Und das Ganze in einem bestimmten Korsett wahrscheinlich. Vermittelte Kenntnisse, die in einem bestimmten, nach einem bestimmten Regelwerk vermittelt werden.
Zum Teil muss aber nicht sein. Ich meine, in Ihrer Anmoderation haben Sie das Beispiel Ihres Freundes angeführt. Er ist ohne Ausbildungsabschluss geblieben, hat das Zeugnis nicht, auf dem der Stempel steht, was ein zweiter Aspekt von Ausbildung und Bildungsabschlüssen ist. Aber er hat sicher doch die Kenntnisse erworben. Hm. Ich weiß nicht, wie viel ihm gefehlt hat, ob das am Ende ein, zwei Semester waren, ob es die Abschlussarbeit war, die dann irgendwann nicht mehr gepasst. So, das ist doch der ganz klassische Fall. Sprich, er hat das Studium komplett abgelegt, bis auf den letzten Schritt. Das heißt, man kann doch nicht sagen, dass er keine Ausbildung hat, sondern im ganz klassisch ökonomischen Sinne hat er eine beträchtliche Menge Humankapital erworben und das war offensichtlich das Wichtige.
Jetzt leben wir ja aber beide in Deutschland und wissen beide sehr gut, wenn wir in die Fleischerei, Metzgerei gehen, da hängt hinter dem Tresen die Ahnengalerie der Meisterbriefe vom Uropa bis zum ungeborenen Enkel. Wenn man in eine Zahnarztpraxis geht, hängt da an der Wand das Zertifikat über die Ausbildung in Zahnhygiene 3 bis 5. Und wenn man zum Yoga-Studio geht, da kann es auch passieren, dass man da sowas um die Ohren gehauen bekommt, weil die Yoga-Studio-Inhaberin irgendwann mal in Indien war für 3 Monate bei einem bekannten Yogi. Warum diese Fixierung auf solche Zertifikate in Deutschland?
Ihr Eindruck ist richtig. In Deutschland sind Zertifikate wichtig, wichtiger auch als in anderen Ländern. Vielleicht darf ich noch anfügen, das ist auch so, um auch da manchem Zuhörer, mancher Zuhörerin vielleicht den Zahn zu ziehen. Man hört ja immer wieder Akademisierung und so weiter und so fort. Bildungsabschlüsse sind nichts mehr wert. Das Gegenteil ist wahr. Formale Bildungsabschlüsse waren im Arbeitsmarkt noch nie so wichtig wie heute. Also von der Akademikerschwemme ist eigentlich nichts zu sehen. Es gibt viel mehr Akademikerinnen und Akademiker als früher, aber die finden offensichtlich Beschäftigung, die werden gebraucht. Das Zweite ist die deutsche Besonderheit, dass wir tatsächlich eine Gesellschaft sind, die ein sogenanntes Berufsbildungssystem hat. Das heißt, das, was wir alle für ganz selbstverständlich finden, die duale Lehre, also die klassische Ausbildung im Betrieb, in der Berufsschule, sodass man eben auch, wenn man nicht studiert hat, bei uns ein wertvolles Abschlusszeugnis hat und auch ein Zeugnis, das die Bildungskarriere in dem Sinne ja nicht beendet, sondern tatsächlich eben den Meisterabschluss ermöglicht mit ein bisschen Berufserfahrung oder dann inzwischen ja auch den Übergang zum Studium, weil auch die Universitäten sich den Absolventen der dualen Ausbildungsgänge inzwischen ja geöffnet haben. Also wenn Sie mit einem Zeugnis als Bankkauffrau kommen, ist es eigentlich egal, ich nenne jetzt mal keine Bank, ob Sie bei der Bank A ausgebildet sind und sich nachher bei der Bank B bewerben. Man weiß, einen gewissen Grundstock an Kenntnissen und Wissen haben Sie wohl erworben. Das finden Sie in den USA so nicht.
Und trotzdem geht es der USA ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Die haben ja trotzdem kein duales Ausbildungssystem. Ne? Also ich meine, das funktioniert ja auch ohne, offensichtlich.
Richtig. Aber Nachteil, die Gehälter für die Mittelqualifizierten, die bei uns in Ordnung sind. In den USA ist die Gehaltsspreizung zwischen den Akademikern und dem ganzen Rest deutlich größer als bei uns. Also der Vorteil liegt gar nicht so sehr für die ganz oben, die Akademikerinnen und Akademiker, die fahren eigentlich überall gut. In der Mitte sind wir besonders.
Lassen Sie uns mal auf den Freizeitbereich gucken. Da haben wir zum Beispiel, ich bin es nicht, ich weiß nicht, ob Sie sind Kletterer, wenn man in eine Kletterhalle geht. Da hat man es selten mit Diplom-Kletterguides zu tun. Das sind Menschen, die in ihrer Freizeit klettern gelernt haben und dann irgendwann so Spaß daran gefunden haben, dass sie da vielleicht das Ganze jetzt beruflich machen. Unter anderem auch dann diese Wände bestücken mit den Griffen. Das ist ja etwas, was sehr viel Verbreitung findet. Warum funktioniert es da oder auch bei Startups, die Apps herstellen? Es funktioniert ja offensichtlich auch innerhalb Deutschlands ganz gut und dass die auch gutes Geld verdienen.
Richtig. Sie haben das Stichwort schon gesagt, Startups. Also, wenn etwas neu ist, ist es erstmal Learning by Doing. Man baut auf dem auf, was man kennt und kann, versucht sich das anzueignen, was fehlt und versucht in der Praxis auszuprobieren, was läuft. Was kommt an bei den Leuten, die Kletter interessiert sind. Wenn die Sache läuft und sich ein Berufsfeld oder eine Branche professionalisiert, weil es zunehmend entsprechende Einrichtungen und Firmen gibt, dann entsteht Interesse daran, sich, wie wir das ausdrücken, zu professionalisieren und zu institutionalisieren. Das heißt, dann stellt man sich die Frage, Mensch, bin doch nicht nur ich alleine, der Boulder-Parcours-Experten einstellen möchte, sondern wäre doch ganz sinnvoll, wenn es da ein paar Leute gibt, denen ich die Kenntnisse weitergebe. Vielleicht will ich eine Filiale aufmachen und, und. Und der nächste Schritt in Deutschland, und das passiert, kann nur in ganz, ganz wenigen Ländern passieren, weil wir die duale Ausbildungssysteme haben und die dahinterstehende Architektur, ist es doch der ganz natürliche Schritt. Genau das wird passieren, dass interessierte Firmenbetreiber sich zusammensetzen, an die IHKs wenden und sagen, lasst uns doch mal eine Ausbildungsordnung zusammenschreiben, an die wir uns alle halten.
Markus Gangl, Professor für Soziologie an der Goethe-Uni in Frankfurt, hat uns erklärt, wieso wir in Deutschland so viel Wert auf formale Ausbildung legen.
Deutschlandfunk Nova.
Influencer sind auf den ersten Blick die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Zeit. Sie kriegen Geld und sie kriegen Fame für eine Tätigkeit, deren Komplexität so knapp über Rasenmähen rangiert. Das ist so das gängige Klischee. Die Wahrheit ist, es ist durchaus ein bisschen komplexer. Haben wir auch hier in der Ab 21 schon öfter mit verschiedenen Influencerinnen und Influencern besprochen. Gerade wenn man erfolgreich sein will, muss man ja schon ein bisschen mehr tun, ne, als nur Produkte in die Kamera zu halten und dabei gut auszusehen. Und deswegen gibt es seit einiger Zeit ein paar Menschen, die diesen Berufsstand ein bisschen mehr strukturieren wollen, die ihm zu etwas mehr Renommee verhelfen wollen, weil das Klischee beinhaltet ja auch das Vorurteil, dass man für Influencer sein gar keine Ausbildung braucht. Das sieht Sascha Schulz ein bisschen anders. Er hat die sogenannte Influencer Marketing Academy gegründet. Hi Sascha.
Ja, hi.
Was ist denn dran an diesem Klischee, dass das alles irgendwie unterkomplex ist und dass man dafür gerade keine Ausbildung braucht?
Ja, es ist ein Klischee. Von daher.
Klischees beinhalten ja oft aber auch ein bisschen Wahrheit.
Möglicherweise, aber vielleicht erinnerst du dich aus früheren Zeiten, Jahrzehnten noch an Menschen, die Schülerzeitungen gemacht haben. Die haben es auch während der Schulzeit gemacht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und hast du dafür eine Ausbildung gemacht?
Ich war im Deutschunterricht, ne?
Ja, also vorbereitet für das Leben in der Schule. Ich glaube, Influencer, die bereiten sich zum Teil im Leben auf ihre Tätigkeit als Influencerin oder Influencer vor. Ist ja oft auch ein Nebenjob, neben der Schule, neben dem Studium. Und du hast schon recht, irgendwann kommt der Punkt, wo es dann vielleicht mehr als ein Nebenjob wird und da kann das ein oder andere Wissen nicht schaden.
Was bietet ihr an auf eurer Academy für ein Wissen?
Es hängt so ein bisschen davon ab, in welche Richtung du als Influencer gehen willst. Du hast ja einmal den mega erfolgreichen Online-Star, der sich seine Community aufgebaut hat und davon tatsächlich mal hofft, gut zu leben oder vielleicht zum Teil sogar schon leben kann. Da haben wir ein ganz ausgefeiltes Programm, das so dieses ganze Thema Selbstständigkeit abdeckt. Wie schreibst du eine Rechnung? Wie geht das mit der Buchhaltung? Musst du auch Steuern zahlen?
Mhm.
Und
Überraschung, ja.
es gibt wirklich Influencer, die noch gar nicht so lange aktiv sind, die sogar schon Angestellte haben oder teilweise sogar eine eigene Firma, sogar eine eigene GmbH manchmal. Mhm. Wie geht das? Worauf musst du achten? Das ist so der eine Bereich.
Das ganze rechtliche, steuerliche und also das ganze langweilige Zeug, was man immer gerne outsourcen möchte.
Absolut. Aber bevor man es outsourced, sollte man es vielleicht erstmal verstehen. Da versuchen wir zu helfen. Der andere Bereich ist, du arbeitest als Influencer, das ist die Natur der Sache, um Geld zu verdienen, ja mit Unternehmen zusammen, mit Marken, mit Händlern. Und vielleicht schadet es da das ein oder andere Mal nicht, auch zum Beispiel neue Kreativtechniken zu entdecken. Das heißt, wie setzt du dich selbst in Szene? Mhm. Wie kannst du Deals mit Netzwerken machen? Wie bist du ein bisschen abwechslungsreicher, um nicht eben nur ein Produkt in die Kamera zu halten? Wie funktioniert das mit Social Selling heutzutage, also mit Live-Sessions?
Wer kommt denn da zu euch? Und was ist ja vielleicht auch eine berechtigte Frage, muss man denn da zahlen, um dann ein wie auch immer geartetes Zertifikat zu bekommen?
Ja, bei uns geht es weniger ums Zertifikat. Es gibt zwar auch wie? Zertifikate.
Moment, wir sind in Deutschland, da braucht man am Ende ein Diplom, ein Zertifikat.
Auch Kunden, denen ist das Zertifikat total wichtig. Uns geht es aber mehr um praktisch vermitteltes Wissen. Mhm. Uns geht es um das Herstellen von Kontakten zu möglichen Partnern, also Auftraggebern oder vielleicht auch Helfern. Und nicht nur im langweiligen Bereich, sondern auch im kreativen. Und zu uns kommen ganz vereinzelt Millennials, mehr so Anfang, Mitte 20, vereinzelt über 30.
Das, was du tust, deutet das darauf hin, dass dieser Beruf sich noch weiter professionalisiert, dass er noch mehr vielleicht irgendwie so Strukturen bekommt, wo man dann sagen kann, so ich werde jetzt Influencer, dann muss ich das machen und dann kriege ich schon meine 20.000 plus X Follower.
Ja, die 20.000 plus X Follower
reichen nicht.
Und die reichen jetzt bei weitem nicht. Also vielleicht die 300.000 plus X Follower, die mittelfristig ein gutes Leben ermöglichen, um die geht's bei vielen eher. Und natürlich ist das immer eine sehr schmale Spitze der Pyramide. Also wir helfen bei verschiedenen Dingen. Wir helfen ein bisschen, sagen wir mal, Potenziale in der Zukunft zu erkennen. Also auch selber abwägen zu können bei unseren Kundinnen und Kunden, macht es überhaupt Sinn, mich komplett drauf zu verlassen? Ist es eine Ergänzung einer anderen Tätigkeit, die ich erlernt habe oder erlernen will? Dann zu überlegen, mache ich das alleine oder schließe ich mich mit Partnern in Netzwerken zusammen? Aber auch, wir versuchen auch so eine gemeinsame Sprachbasis mit Kunden zu finden. Das ist oft das größte Problem. Das heißt, wie du eingangs schon gesagt hast, das Produkt in die Kamera halten und nett lächeln, das ist nicht immer das, worauf es wirklich ankommt, sondern wie inszeniere ich Produkte kreativ, wie verstehe ich meinen Auftraggeber, wie frage ich nach, was der will und vor allem, wie vermeide ich diese One-Shots, wo es darum geht, so punktuell so eine Zusammenarbeit einmal im Monat und dann nie wieder zu machen, weil da sind wir uns beide, glaube ich, einig, das hat wenig was mit Glaubwürdigkeit, Authentizität zu tun. Also die besten Influencer-Marketing-Projekte sind immer langfristig, da hat man immer so sein Team an regionalen oder auch meinetwegen weltweit bekannten Influencern, die etwas vorstellen. Und nur ganz ausgewählte Influencer, die, sag ich mal, zu den Online-Stars gehören, die so ihren eigenen Fame haben, mit denen klappt das auch so punktuell recht gut.
Und man möchte auf jeden Fall vermeiden, bei der wunderbaren Kategorie Perlen des Influencer-Marketings zu landen, wo man sehen kann, wie man es vielleicht nicht machen sollte, weil es ein bisschen seltsam wirkt.
Ha, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Vielleicht ist es ja manchmal auch eine Auszeichnung, dort zu landen.
Ja, kann
schafft,
auch sein.
Schafft mehr Bekanntheit, ha?
Was du jetzt vorhin geschickt umgangen bist, denn die Kosten, was muss man zahlen, um bei euch teilnehmen zu können? Weil ich nehme an, es ist nicht ganz kostenlos.
Nee, ist es nicht. Und die Kosten kann ich dir auch gar nicht so klar nennen. Die hängen davon ab, welcher Coach zum Einsatz kommt. Also wenn wir beispielsweise eine Sängerin haben, die ihre Bühnenpräsenz optimieren möchte, jetzt im Zuge auch der Weiterbildung, brauchen wir dafür einen anderen Spezialisten, als wenn wir nur in Anführungszeichen jemand haben, der richtig freundlich, sympathisch rüberkommt und sich fotografisch verwirklichen will. Und wir rechnen nach sogenannten Coaching-Einheiten ab, also sind wie in einer guten Schule, 45 Minuten. Der Preis, der variiert zwischen 80 und 150 Euro pro Coaching-Einheit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben Programme, weil wir ja auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo unsere Kunden, also die Influencer, gar nichts bezahlen, weil wir die dann gesponsert von Unternehmen weiterbilden. Und der dritte Bereich sind tatsächlich Arbeitssuchende. Also zum Beispiel arbeitssuchende Akademiker, wo wir Programme entwickelt haben, wenn es auch gerade um dieses Thema Content Creation, also Erstellung von sozialen Medieninhalten geht, wo wir bis zu 100% Förderung herbeiführen können.
Hört, hört. So sehr ist das Influencertum also schon in den deutschen Behördenalltag vorgedrungen. Die Arbeitsagentur fördert tatsächlich Aus- oder Weiterbildung zum Influencer, hat uns Sascha Schulz verraten. Er hat die Influencer Marketing Akademie gegründet und leitet sie inzwischen. Und das war der Ab 21 Podcast über neue Jobs und den Wert von Ausbildung und Zeugnissen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns ein Thema vielleicht auch mal vorschlagen wollt, was wir hier in diesem Podcast aufgreifen sollen, dann schickt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Düsseldorf. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich bei einer Auktion von ausgemusterten Dienstwagen getrennt. Außerdem kamen zwei Sportwagen der Marke Lamborghini unter den Hammer. Der orangefarbene Aventador wurde für 218.000 Euro versteigert, der violett lackierte Huracan für schlappe 172.000 Euro. Unklar ist, wie die Sportwagen in den Besitz des Landes gekommen sind. Sie sollen bei einer Anti-Clan-Razzia in Hagen beschlagnahmt worden sein. Das allerdings wollte die Oberfinanzdirektion in Köln weder bestätigen noch dementieren. Wer am Ende die Bieterschlacht um die PS-starken Fahrzeuge für sich entschieden hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, woher das gebotene Geld stammt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.